Literaturcafé.de Bachmann-Preis Podcast Spezial 2020. Direkt aus Klagenfurt am Wörthersee.
Herzlich willkommen zur Folge 2 direkt aus Klagenfurt des Bachmann-Preis-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Tischer von literaturcafé.de und gleich zugeschaltet sein wird wieder Andrea Diener aus Frankfurt, mit der ich über die Lesungen des ersten Lesetages sprechen werde. Bevor ich das aber tue, ich hatte es gestern schon angekündigt, sitze ich jetzt noch tatsächlich vor den Lesungen am Lendhafen. Der Lendhafen, für die es nicht wissen, der verbindet so ein bisschen die Stadt mit dem See, und da gibt es das Public Viewing, das jetzt hier gleich um 10 Uhr startet. Noch ist es 9:30 und ich bin hier etwas früher hergekommen, um mich mit Marianne Fischer zu treffen. Sie ist die Leiterin der Kulturredaktion der Kleinen Zeitung, die in Österreich sehr wichtig ist. Hallo Frau Fischer erstmal.
Hallo, grüß Gott. Freut mich sehr.
Vielleicht erzählen Sie etwas kurz auch zur Kleinen Zeitung, wer sie nicht kennen sollte. Der Österreich-Urlauber, die Österreich-Urlauberin kennt vielleicht diese Zeitung, aber ansonsten ist es ja eine österreichische Zeitung.
Naja, sie ist tatsächlich eine Zeitung, die in der Steiermark und in Kärnten erscheint. Man könnte also sagen, sie ist regional. Trotzdem ist sie die zweitgrößte Zeitung in ganz Österreich. Also wir haben nach der Krone die zweithöchste Auflage. Und gibt es schon sehr lange, gibt es schon 100 Jahre, und wir versuchen immer sehr nah an den Menschen zu sein, also haben auch tatsächlich Regionalität als unser Motto. Das, was vor der Haustür passiert, sollen Sie bei uns in der Zeitung finden.
Sie sind schon seit vielen Jahren aber auch Beobachterinnen des Bachmann-Preises, natürlich logischerweise in Ihre Funktionen hier. Frage zu gestern, die Eröffnung, wie fanden Sie es?
Also ich fand es letztlich erstaunlich professionell. Weil es war ein bisschen eine Frage, ob das mit der Technik funktioniert. Und wir haben im Vorfeld gehört, es wird diese 7 Monitore geben, wo die Juroren zu sehen sind. Das konnte man sich dann irgendwie überhaupt nicht vorstellen, wie das ausschauen soll. Hat aber dann irgendwie ein tolles Bild ergeben. Was mir bis heute unklar ist, war der Christian Ankovic lehnte da auf einem Holzding, Kirchen. Also keine Ahnung, was das war. Das war ein bisschen strange, würde ich sagen. Aber dieses dunkle Studio mit diesen beleuchtenden Juroren und so, das hatte schon was.
Also alles wichtige Elemente, über die es natürlich auch zu reden gibt. Also wenn wir mal schauen, die Kleine Zeitung ist ja tatsächlich, das finde ich immer so großartig, es wird teilweise sogar dann am Montag mit dem Bachmann-Preisträger aufgemacht, also die Titelgeschichte. Ist das für das Selbstverständnis der Zeitung tatsächlich so? Weil sonst muss man doch sehr kämpfen, wenn man Kultur und Kulturberichterstattung in die Zeitung noch in größeren Stil bringen möchte.
Ja, das ist wahr. Aber der Bachmann-Preis ist einfach unglaublich wichtig für Klagenfurt. Also man könnte sagen, das ist eine der wenigen oder vielleicht ist es sogar die einzige Veranstaltung hier, die wirklich internationale Ausstrahlung hat, Kulturveranstaltung. Ich meine, wir haben das Stadttheater, wo es tolle Produktionen gibt und so, aber sowas wie den Bachmann-Preis, wo das deutsche Feuilleton quasi breit berichtet, das gibt es sonst nicht aus Klagenfurt. Und da sind wir sehr dankbar, dass wir diesen Preis haben, und außerdem ist er einfach eine tolle Veranstaltung.
Nun ist er irgendwie in Klagenfurt und ist auch irgendwie nicht in Klagenfurt. Und es gab das Hin und Her, zunächst die Absage. Man hatte so den Eindruck, dass auch hier ein bisschen in Kärnten der ORF überrannt wurde, förmlich aus Wien, und der Forderung von Herrn Vrabetz auf jeden Fall diesen Bewerb stattfinden zu lassen.
Diesen Eindruck hatten wir auch ein bisschen. Also ich habe das jetzt nicht offiziell bestätigt bekommen. Ich kann nur erzählen, es kam die Absage und eigentlich haben das alle verstanden. Vor allem zu dem Zeitpunkt Lockdown, es war klar, größere Veranstaltungen, wie soll das gehen, hat irgendwie jeder akzeptiert. Nur die 5 Juroren haben dann diesen berühmten offenen, 5 Juroren haben diesen berühmten offenen Brief geschrieben, sie hätten es gern trotzdem. Ich habe den Hubert Winkels angerufen und habe mit ihm ein Interview gemacht, habe mit der Karin Bernhardt geredet. Wir hatten ein schönes Paket, dann habe ich Schluss gemacht, habe mir ein Glas Rotwein eingeschenkt und plötzlich kam die Nachricht, der Bachmann-Preis findet trotzdem statt. Es war am gleichen Tag noch, muss man sich vorstellen. Wir haben dann noch die ganze Zeitung umgebaut und am Nachmittag hat Karin Bernhardt mir noch gesagt, der findet nicht statt. Und am Abend war alles anders. Also das war schon irgendwie recht bemerkenswert, muss ich sagen.
Wie erklären Sie sich diese Motivation? Weil wir haben es ja hier mehr oder weniger am Lendhafen ja auch alle erlebt, als noch vor einigen Jahren eher aus Wien die Forderung kam, ihr in Kärnten spart Geld und Literatur im Fernsehen ist nicht interessant, schafft diesen Bachmann-Preis doch ab und jetzt plötzlich diese Kehrtwende.
Ja, das ist tatsächlich echt interessant und ich würde jetzt einfach mal optimistisch sagen, auch der Alexander Wrabretz hat mittlerweile erkannt, was der Bachmann-Preis auch für die Marke ORF bedeutet und dass das einfach auch für den Bildungsauftrag super ist. Andere Erklärung habe ich eigentlich gar nicht. Ich weiß, dass also der Winkels hat mir damals erzählt in dem Interview, das online dann auch noch so erschienen ist in der Form, dass er natürlich nicht wirklich für die Absage war, aber er hatte zum Beispiel große Angst, dass das technisch überhaupt nicht möglich ist, dass die das nicht hinkriegen. Der arbeitet bei Deutschlandfunk Radio, der weiß, was für ein Aufwand das ist, dass das professionell gemacht wird. Dass der ORF das jetzt wirklich so auch in dieser Form durchzieht, dafür kann man ihn eigentlich nur loben. Also das ist echt großartig.
Für Sie persönlich ist es natürlich auch traurig, wenn weniger Leute herkommen. Wie sieht Ihre Berichterstattung denn jetzt aus in den nächsten Tagen?
Natürlich ein bisschen weniger als normal, weil das Ganze drumherum wegfällt. Also das ganze Rahmenprogramm, wir haben immer sehr ausführlich auch darüber berichtet, was im Garten los war oder welche Veranstaltungen waren. Jetzt werden wir uns halt auf die Literatur pur konzentrieren und auch ein paar Bachmann-affine Menschen fragen, wie sie das finden. Das wird bei uns in der Zeitung erscheinen. Da werden wir auch Sie fragen, unter anderem. Und also insgesamt, glaube ich, wird die Berichterstattung ein bisschen weniger sein. Das heißt aber nicht, dass sie weniger Wert haben soll.
Ist es auf jeden Fall gut für Klagenfurt, dass der Preis auch in diesem Jahr mit der Stadt verbunden bleibt?
Auf jeden Fall. Also ich glaube zwar nicht, dass er gestorben wäre, wenn er einmal ausgesetzt worden wäre. Er erweist sich ja als sehr langlebig. Aber ich glaube, dass das heuer ein spannendes Experiment wird. Und es ist immer schön, wenn man was ausprobiert. Und der Bachmann-Preis steht ja auch für neue, für junge Literatur, für Experimente. Also kann er auch selber mal zum Experiment werden, oder?
Wie genau analysieren Sie im Vorfeld auch schon die Autorinnen und Autoren, die lesen? Was haben Sie da für einen Blick drauf? Es wird ja immer so nach Favoriten gefragt, was ein bisschen, finde ich, eine etwas unsinnige Frage ist, weil letztendlich steht ja auch der Text im Vordergrund. Aber dennoch, Blick auf die 14 Autorinnen und Autoren aus Ihrer Sicht, gibt es da Bemerkenswertes?
Naja, also zugegebenermaßen habe ich mich vor allem mit den österreichischen Autoren und Autorinnen beschäftigt. Da sind aber sehr spannende dabei. Sehr interessant finde ich, dass die Frau Schubert da liest. Die war ja Rurorin in Klagenfurt. Favoriten, also wir kennen ja alle keine Texte. Also kann man da wenig dazu sagen, aber ich denke, es wird ein interessanter Wettbewerb werden.
Und Blick auf die beiden neuen Juroren, Frau Schwenz-Harrer und Herr Tingler.
Den Herrn Tingler kenne ich ehrlich gesagt gar nicht, den kannte ich auch im Vorfeld nicht. Die Frau Schwenz-Harrer war ja immer schon in Klagenfurt, die hat ja auch diese Kritik in den letzten Jahren gemacht. Und die ist eine richtige Insiderin meiner Meinung nach. Ich denke, die wird das sehr gut machen.
Also, sind wir mal gespannt. Gibt es denn sonst außer Public Viewing am Lendhafen noch irgendetwas, was überhaupt stattfindet? Weil die meisten der Rahmenveranstaltungen, Kulturveranstaltungen sind ausgefallen. Hier hängen doch irgendwo auch noch die Bilder. Da drüben sind sie. Mhm. Das Wort im Bildwettbewerb ist, der jedes Jahr stattfindet. Aber sonst ist, glaube ich, da weitestgehend alles runtergefahren. Dürfen Sie da, haben Sie Special Connections rein ins Studio?
Nein, da darf niemand rein. Also das ist wirklich Hochrisikogebiet und tatsächlich dürfen ja nicht einmal der Regisseur oder sollen sie nicht rein. Die übertragen ja auch nicht direkt aus dem ORF-Studio. Die haben einen eigenen Übertragungswagen. Das ist quasi ein Inselbetrieb heuer. Und alle, die damit zu tun haben, sind so wie in Selbstisolation. Und da kommt niemand rein ins Studio. Also das ist wirklich, gibt noch immer Teile beim ORF insgesamt, wo noch niemand rein darf.
Also, das große Mysterium. Wir sind gespannt, wie es wird. Und wir werden berichten. Es geht hier um 10 Uhr los. Und in diesem Podcast geht es jetzt gleich weiter mit der Analyse. Das ist das Schöne, wir können etwas zeitlich springen. Frau Fischer, Ihnen auf jeden Fall herzlichen Dank, dass Sie hier waren und dass wir uns kurz über Ihren Eindruck und die Lage vor Ort sozusagen austauschen konnten.
Sehr gerne. Gut, also viel Spaß noch.
Und schon mache ich jetzt den Sprung. quasi in das Studio hier und jetzt sind wir nicht mehr vor den Lesungen, sondern nach den Lesungen am Abend des ersten Lesetages des 18. Juni 2020. Und jetzt begrüße ich wieder am anderen Ende der Leitung. Was kann man noch für Bilder verwenden? Egal. Ich begrüße auf jeden Fall Andrea Diener. Hallo Andrea.
Am anderen Ende der kommunizierenden Röhre im Dunkeln des Internets. Das haben wir jetzt alles schon gehabt. Genau, hallo nach Klagenfurt.
Hallo, Grüße nach Frankfurt. Der erste Lesetag, den gilt es zu besprechen, aber wir haben noch, beziehungsweise ich habe noch mich tatsächlich auch heute unterhalten mit der Bürgermeisterin, Frau Matthiaschitz. Das gibt's noch zu hören. Und es gibt noch ein Interview mit Brigitte Schwenz-Harrand, also die Neujurorin, das es ebenfalls in diesem Podcast noch später zu hören gibt. Aber jetzt, Andrea, lass uns mal auf den Tag blicken.
Unbedingt.
So ganz, ganz allgemein tatsächlich mal die Frage, wie war es denn so?
Unterschiedlich. Ich habe ja schon dieses wunderschöne Zitat, es gibt ja diese hessische Comedy-Serie aus den 60er Jahren, die Hesselbachs. Da gibt es eben eine Szene, wo eine Frau am Kaffeetisch sitzt und sagt, ja, die neue Literatur finde ich ja sehr unterschiedlich. Und halt vollkommen am Smalltalk scheitert. Und so ein bisschen geht's mir jetzt auch gerade. Ich fand es sehr unterschiedlich.
Aber man muss sagen, technisch zumindest nach anfänglicher Skepsis, also auch gestern, hat das Ganze
ja, also das war jetzt die inhaltliche, ne?
Ja,
okay. Ja, das war jetzt die inhaltliche Kritik zur Literatur, so, ne, wie wir das halt immer machen, so wie war denn der Lesetag und so nur aus. Aber ja, es sieht gut aus, es war total okay, mit ein paar Abstrichen halt, also da können wir ja dann vielleicht nochmal drauf kommen, nämlich Juroren reden gleichzeitig und so und wie gut ist das, oder?
Wenn wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber wie gesagt, ich fand es trotzdem erleichternd auch ein bisschen nach so meinem gestrigen Eindruck. Hintergründe haben weniger auch bei Twitter eine Rolle gespielt. Die Diskussion hat in der Form trotz den Schaltungen bis auf Ausnahmen, zu denen wir gleich zu sprechen kommen, aber ansonsten sehr gut geklappt.
Ja, absolut. Also es gab, glaube ich, mal einen kurzen Ausfall bei Frau Schwenz-Harrand, aber das hat sich dann wirklich sehr schnell wieder berappelt. Am Ende war der Livestream irgendwie auf der Homepage weg, weil ich dachte schon, sie haben schon gesagt, so, ja, wir haben noch 20 Minuten und dann schaltet Dreisat wieder gnadenlos ab und ORF natürlich auch. Und ich kenne das natürlich von diesen Fernsehstreams. Früher gab es ja immer noch so keinen richtigen Livestream und so. Und da hat dann die Diskussion irgendwann einfach brachial abgebrochen und es kam irgendwie eine Dokumentation über Pinguine oder sowas, die natürlich auch hochwichtig ist, aber es ist natürlich immer ein bisschen frustrierend, ne? Und ich habe mich schon bereit gemacht, so, jetzt müssen wir auf den Stream umstellen gleich. Der Stream war kaputt, ich war zunehmend nervös. Aber sie haben dann doch irgendwie eine Punktlandung hingekriegt, ohne Überzug. Und alles war gut.
Ja. Ja, dann machen wir es eigentlich wie immer. Geben wir das Ganze und dann letztendlich auch die Art der Diskussion mal chronologisch durch anhand der heute lesenden Autorinnen und Autoren, ne?
Richtig, ja.
Also, so machen wir's. Dann ging es nämlich los um 10 Uhr mit Jasmin Ramadan. Sie war die erste, muss ich mal gucken, dass ich mir alles vorliegen habe, eingeladen von, du hast dich alles notiert.
Ich habe alles, Moment. Du kennst mich, ne?
Von, ja, Tingler. Genau. Ich baue voll drauf. Von Philipp Tingler. Ach, natürlich eingeladen von Philipp Tingler. Wie konnte ich das vergessen, denn? Ja, der hatte ja gleich von Anfang an seinen großen Auftritt.
Also vielleicht erstmal ganz kurz zum Text. Jasmin Ramadan ist jemand, der auf der Langstrecke total überzeugend ist. Also ich habe gestern noch in dieses Hotel Jasmin, diesen Roman von ihr reingelesen und sie ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Erzählerin einfach. Und ist aber, glaube ich, auch jemand, der in diesem Bachmann-Format nicht so wirklich glänzt. Weil das hatte nicht so recht Anfang und Ende und man weiß, also man hat so das Gefühl, dieser Text hat ausgegriffen in weitere Textteile, die wir jetzt leider nicht hören konnten. Und das war jetzt einfach noch nicht so rund und noch nicht so, also für das Format einfach schwierig.
Es war auch sehr deutlich, auch schon von der Formatierung der Textprobe, der Anfang eines Romans, der da Ü genau heißen wird und sogar, das, wenn man so will, das Deckblatt hier, der Titel war schon so aufgebaut und wir haben letztendlich, wenn man so will, eigentlich zwei Kapitel, sozusagen zwei Personen, zwei Sichtweisen gehört. Ja, das war natürlich für den Einstieg, das ist zwar auch gang und gäbe, dass das so passiert, dass Leute natürlich aus ihren Romanen lesen, die da kommen, aber hier war es so ziemlich deutlich gesetzt, so angeteasert. Wir hören jetzt 20 Minuten den Anfang und wie es weitergeht. Hat die Autorin auch, also sie hat am Schluss ja nochmal das Wort ergriffen und tatsächlich hat sie darauf dann nochmal hingewiesen. Also nicht jetzt werblicher Art, aber so nach dem Motto, ja, das geht da noch weiter und dann kommt da noch was. Ja.
Genau. Also ich habe den ersten Satz notiert, weil der mir wahnsinnig gut gefallen hat. Nämlich der erste Satz, Achtung. Verletzte Frauen konnte Ben nicht ertragen. Sie erinnerten ihn an seine Mutter. Und das ist, finde ich, schon mal ein Satz, wo ich da sitze, die Ohren spitze und denke, ach ja, guck mal, den kenne ich. So, und dann ging das mit diesem herrlichen Porträt eines zeitgenössischen Arschlochs, sagt oder twitterte irgendjemand, glaube ich, weiter. Und dieser Ben in seiner ganzen oberflächlichen Art, was sehr unterhaltsam erzählt wird, aber doch sehr untergründig, total tief traurig ist, weil ich glaube, jeder kennt so einen Ben irgendwie. Das fand ich schon gut. Also das hat mir echt gut gefallen. Wie gesagt, also das Format ist ein bisschen schwierig und es ist ja dann nicht bei diesem Ben geblieben. Und er hatte aber auch, also diese Figur hat dann aber auch nicht genug Tiefe bekommen für so eine kurze, ne? Also es gab ja.
Also mich erinnerte das der Text tatsächlich sehr an Allegro Pastel von Leif Rand. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, aber die Art, wie dieser Ben auch sich inszeniert und wie er sich seiner Inszenierung bewusst ist, wie auch tatsächlich jetzt hier Social Media Kanäle eine Rolle spielen. Der Ben ist ja irgendwie auch Werbefilmer, weiß um die Inszenierung, weiß, wie er sich da darstellt und wie er letztendlich, du hast gesagt, so arschlöchrig dann auch mit den Frauen umgeht, indem er das sozusagen auch bewusst so einsetzt als Inszenierung. Also in dieser Selbstbeobachtung dieser Figur, auch in dieser glatten Selbstbeobachtung der Figur, hat es mich dann sehr von der Art her an Leif Rand erinnert, der in Allegro Pastel ja auch so etwas aufbaut, auch so eine Figur hat. Also Leif Rand, hast du es gelesen? Ich weiß nicht. Also mir hat dieses Buch sehr, mir hat das, muss ich sagen, gut gefallen, weil es tatsächlich eine gewisse Art von Menschen, die auch sehr auf ihre Wirkung drauf aus sind, sehr gut charakterisiert. Also wo auch, das finde ich sehr spannend und das hatten wir heute öfter, ja, wurde ja immer zeitlang immer kritisiert, warum kommen nie Social-Media-Kanäle, warum kommt nicht Facebook, warum kommt nicht Twitter vor. Aber dieses Element hält hier sehr Einzug, auch sozusagen in der Wirkung, wie ist welcher Kanal. Und das hat mich sehr daran erinnert, wie das inszeniert war. Ich finde und muss sagen, fand es auch hier in dem Text nicht schlecht. Jetzt kann man darüber diskutieren, inwieweit diese Oberflächlichkeit ja auch bewusst gewollt ist und so angelegt ist.
War sie, ganz sicher. Also bei Leif Rand ist es ja immer so eine, da weiß man genau, das ist so oberflächlich und die Leute reden. Also es ist ja unfassbar, wie diese Leute reden bei Leif Rand. Dass es halt wirklich schon komisch und grotesk ist in seiner Oberflächlichkeit, weil er das so auf die Spitze treibt. Und so krass war es jetzt hier nicht. Also Jasmin Ramadan hat ja dann auch gesagt, am Ende in ihrem Statement, dass sie durchaus vor sich hingekichert hat, weil das hat nämlich auch Nora Gomringer dann irgendwann eingewandt, dass sie dann eigentlich bei der Lektüre ziemlich oft schallend gelacht hat. Und ich fand das eigentlich auch, das ist ein wirklich sehr satirischer, sehr komischer Text eigentlich.
Aber er kam, um jetzt zur Jury-Diskussion zu kommen, eigentlich bei der Jury nicht so gut an.
So mittelgut, ja. Also viele fanden es dann doch zu schlicht. Und das ist natürlich das, die Jury beißt ja auf bestimmte Köder an, eben diese Interpretationsangebote, ne? Die ergreift man ja dankbar und sucht nach Referenzen. Und dieser Text war einfach, glaube ich, zu sehr in der Wirklichkeit verankert, als dass man da besonders tief hätte gründeln können. Insofern, es ist ein schöner Text, aber es ist, glaube ich, nicht der gute Klagenfurt-Text. Also Klagenfurt-Text ist natürlich, da würden natürlich sofort wieder alle widersprechen und vor allem aus der Jury, Klagenfurt-Texte gibt es nicht, aber ich glaube es natürlich einfach schon, dass es Texte gibt, die für so ein Format gut geeignet sind und sich für eine fruchtbare Jury-Diskussion gut eignen. Und der war es, glaube ich, nicht. Aber den Roman kaufe ich.
Ja, also durchaus. Ne? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das sehr amüsant ist zu lesen, wenn man an so etwas gefallen hat. Und das hatte ja offensichtlich auch Herr Tingler, sonst hätte er die Autorin nicht eingeladen. Aber da der Text dann doch überwiegend von den Mitjurorinnen und vor allen Dingen von Herrn Kassberger so abgewatscht wurden, fand er sich, glaube ich, von Anfang an schon so in der Rolle, dass er jetzt auch, ja, man wusste gar nicht so recht, den Text verteidigen musste oder seine Entscheidung verteidigen musste, warum er die Autorin jetzt hier nach Klagenfurt eingeladen hat. Also es ging von Anfang an so, dass er sich da schon so vehement verteidigt hat und auch von Anfang an, und es zog sich durch, auch interessanterweise sehr gegen die anderen Jurorinnen und Juroren geschossen hat.
Tingler meinst du jetzt?
Tingler. Was habe ich gesagt?
Ja.
Habe ich doch.
Also. Anschlussfehler. ja, klar. Also das war so ein bisschen fragwürdig, weil man hatte immer so das Gefühl, dass viele der anderen Juroren wirklich sehr darum kämpfen mussten, ihre Argumente darzulegen, weil ihnen sofort wieder Herr Tingler irgendwie ins Wort gefallen ist. Also man sah das vor allem bei der armen Frau Schwenz-Harrand, die ja irgendwie kaum zu Wort kam in dieser Diskussion, und auch Nora Gomringer und so, die haben ja wirklich echt darum gekämpft, irgendwie um Sprechzeit. Und mir tut das immer so ein bisschen leid, wenn man das, also bei so Videodiskussionen ist das ja sehr oft einfach so. Also ich weiß nicht, ich hatte jetzt öfter auch Videokonferenzen und durch Homeoffice und so. Da merkt man ja dann schon so, welche Leute da so aus sich rausgehen und wessen Kommunikationsverhalten das befördert und wessen Kommunikationsverhalten es nicht befördert. Und da ist es schon. Also gerade auch durch die nicht so viel Moderation, ja, also ich meine, der arme Ankovic stand da im Studio und hatte jetzt auch keinen Knopf, wo er draufdrücken konnte, um irgendjemand mal endlich still zu kriegen.
Das Dilemma hast du ja,
nicht gestikulieren oder so. Ne?
Aber das Dilemma hast du natürlich immer, und das siehst du auch, es hat natürlich immer so einen gewissen Unterhaltungsfaktor, so manchmal wie beim Unfall, man schaut entsetzt. Aber auf der anderen Seite war Herr Tingler, man muss es einfach sagen, manchmal auch schlichtweg unhöflich, da immer rein zu grätschen, immer drüber zu sprechen, wissend, dass er zunächst mal ja auch parallel geschaltet ist mit all den anderen. Also da würde ich mir ein bisschen von ihm auch eine Zurücknahme wünschen. Das war sehr viel ich, und das kann doch nicht sein. Und auch so ein bisschen in meinen Augen so eine Überheblichkeit zu wissen, wie man nun Texte zu bewerten hat, wie er auch den anderen Jurorinnen und Juroren dann vorgeworfen hat. Ja, aber so beurteilen Sie das, und jetzt sagen Sie mir mal, und es kann doch nicht sein, und das finden Sie wirklich. Also in so einer Angriffshaltung, weiß ich nicht, warum das so war.
Das wurde dann auch erstmal nicht besser. Also es gab dann sehr viele so Grundsatzdiskussionen tatsächlich auch, weil Herr Tingler irgendwie der Meinung war, er habe einen besseren Literaturbegriff als diese ganzen verstaubten Feuilletonisten so. Und also das hat er natürlich so nicht gesagt, aber das war so die Haltung, die er ventiliert hat, zumindest was bei mir ankam. Das ist ein bisschen schwierig, aber man muss zu seiner Verteidigung sagen, er hat dann irgendwann bei der Pause gesagt, seine bessere Hälfte habe ihm gesagt, er solle nicht so schreien, und es wurde dann tatsächlich auch besser. Also das war ein sehr vehementer Anfang, natürlich auch mit seiner eigenen Autorin. Und ja, es hat sich dann ein bisschen gemäßigt.
Ja, aber er fühlte sich schon persönlich getroffen. Also auch bei irgendeinem anderen der Texte kam er dann nochmal irgendwie drauf zu sprechen. Aber so ist es nun mal. Es war undankbar, dass es natürlich der erste Text war, dass er nicht ganz so positiv aufgenommen wurde und dass es sozusagen in dem Sinn auch Herrn Tingler dann getroffen hat.
Und zumal es, glaube ich, auch eine einfach sehr gute Autorin getroffen hat, die da irgendwie unter Wert, also so leider in diesem Format unter Wert verkauft wurde. Egal. Ich werde Frau Ramadans Buch kaufen. So viel.
Genau. Es ging weiter mit Lisa Krusche.
Genau. Oh, ganz kurz muss man noch erwähnen, es gibt ein Zwischenprogramm mit Twitter-Verlesung, mit ausgedrucktem Internet. Auch das ist neu. Der Herr Magister hat nämlich noch eine neue Funktion. Er druckt Tweets aus und dann wird darüber kurz verhandelt. Und du warst ja auch dabei, ne, mit einem Tweet.
Ja, ich wurde sogar auch irgendwie einmal erwähnt, aber tatsächlich, es gab, fand ich aber ein bisschen, ja, natürlich kann man sagen, aber es war eine schöne ironische Umkehrung, dass nicht irgendwie wie sonst in den Sendungen immer irgendwie an einem kleinen Tischchen jemand sitzt irgendwie und dann Tweets vorlesen muss, sondern dass es hier eben der Herr Magister war, also der Justiziar der Stadt Klagenfurt. Und
der wirklich seine Rolle gefunden hat. Also das muss man jetzt echt mal sagen.
Und in diesem Zusammenspiel hat auch dieser Auftakt von gestern gut geklappt. Also Zusammenspiel eben mit Moderator Christian Ankovic.
Ja. Die nehmen, also die sitzen da beide irgendwie so sehr schalkhaft grinsend und machen das wunderbar. Das ist auch, glaube ich, die einzige Art und Weise, wie man im Fernsehen Tweets vorlesen kann. Nämlich als ausgedruckt als Herr Magister am Schreibtisch.
Und also das war die Besonderheit, dass man statt des fehlenden Publikums eben hier Tweets reinholt oder Fragen, die sich da gestellt haben, reinholt. Noch waren ja die beiden Co-Moderatorin Julia Rabinovic und Kommentator Heinz Sichrowski, habe ich jetzt richtig ausgesprochen, noch nicht zu sehen. Da kommen wir gleich nochmal zu den beiden.
Jetzt müssen wir erstmal zu Lisa Krusche kommen, ne?
Genau.
Eingeladen von Klaus Kasberger. Und sie liest einen Text, der heißt Für bestimmte Welten kämpfen und gegen andere.
Ein Text, der tatsächlich auf mehreren Ebenen spielte. Es war nicht ganz so klar, aber es wurde auf jeden Fall auch, zumindest auch, sozusagen das Rollenspiel in einem Computer thematisiert, mit all dem, was so, da sozusagen dazugehört, mit entsprechenden Begriffen wie Glitch und mit entsprechenden Namen, die die Figuren haben, wie das eigentlich so als Nicknames dort der Fall ist. Also auch hier finde ich ein Text, der in gewisser Weise sehr nah an der Zeit war, indem er diese Computerspielästhetik aufgenommen hat und aufgegriffen hat, was bei der Jury auch ganz gut ankam, wobei ich mich das immer ja wundert, weil die ja vielleicht nicht unbedingt so da drin sind. Aber es war Michael Widerstein, der auch da gleich...
Widerstein war drin.
Last of Us erwähnt hat, Part 2, jetzt gerade neu erschienen und gleich hier so Referenzen gemacht hat, dass, was weiß ich, beschriebene Hochhäuser in diesem Text auch hier in dem da wieder auftauchen und dass es da entsprechende Bezüge gibt. Ja, aber ja, wurde auf jeden Fall von der Jury der Text von Lisa Krusche, denke ich, schnitt so insgesamt besser ab, weil ihr Text dahingehend auch analysiert wurde, dass es eben sehr viel Bezüge gibt zur griechischen Mythologie und zu all diesen Dingen, dass es also nicht nur diese Computerspielwirklichkeit gibt, sondern dass die wiederum Bezüge hat zu ganz anderen Geschichten, bis hin also zu auch den genannten Personen in diesem Text und so weiter. Das wurde sehr lobend erwähnt. Von Insa Wilke vor allen Dingen auch.
Personen rumlaufen. Ja, Insa Wilke ist ja die Referenzen-Queen dieses Wettbewerbes, muss man echt sagen. Aber der Text ist ja nicht nur nah an der Zeit, der geht ja eigentlich über die Zeit heraus, sondern es ist ja eigentlich ein Endzeit-Setting, was wir hier haben. Und lustigerweise ist das ein sehr beliebtes Klagenfurt-Sujet. Ich erinnere mich an sehr viele Endzeit-Settings, die wir schon gehört haben.
Also Stichwort Dystopie, immer wieder gern genommen.
Genau, immer wieder ein bisschen dystopisch, immer wieder ein bisschen dark. Und das ist irgendwie, wird so ein bisschen rätselhaft, expressionistisch erzählt. Und diese Computerspiele sind eigentlich so so ein bisschen ein Festhalten an einer gewohnten Welt irgendwie. Also sie spielen auch so Retro-Computerspiele und finden das alles irgendwie so retro und haben dann irgendwie Furbies. Ich meine, Furbies sind ja jetzt nicht gegen, das ist jetzt nicht
die tauchen auch noch auf.
Also genau.
Ja, ja.
Also so die Popkultur von heute ist ja irgendwie so der nostalgische Anker dieser Endzeit-Dystopie, was ja irgendwie eigentlich eine ganz schöne Wolte ist. Mir hat der Text jetzt leider nicht so rasend viel gesagt, muss ich gestehen. Also ich kann den auf so einer Kopfebene gut verstehen. Aber es ist jetzt nicht so, also es geht mir ein bisschen wie mit Live Rand, ja, muss ich sagen, weil der hat ja auch manchmal so. Und das sind Texte, da stehe ich davor und bewundere sie und finde das auch alles irgendwie wahnsinnig gut gemacht. Und ja, aber es ist jetzt nicht so, dass mich das irgendwie in meinem tiefsten Inneren irgendwie anspricht und mir was mitteilt. Aber das ist jetzt wirklich tatsächlich mein ganz persönliches Problem. Ich kann das durchaus stehen lassen und sagen, okay, bewundere das, ja.
Also es wird natürlich schwierig bei diesen Texten, finde ich, weil man da irgendwie auch die Grenze gut finden muss zwischen jetzt wirklich Fanfiction, die sich ja sozusagen auch in solchen Welten und dieser Art von Beschreibungen manchmal bewegt, und dann eben dem der anderen Ebene, die das Ganze eben dann doch dort hinaus hebt und auch ein bisschen anspruchsvoller macht. Das ist, das finde ich, das die Herausforderung, wenn man einen guten Text schreiben möchte, der sich tatsächlich in einer Computerspielewelt bewegt. Also auch da liegt nun mal leider in dem Sinn dran, was ich gelesen habe, aber auch da habe ich letztens erst Cube von Tom Hillenbrand gelesen, der ja auch damit spielt, natürlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene, aber der Bericht in meinen Augen das ein bisschen besser auf. Und hier, man muss sicherlich den Text nochmal lesen. Es ist nicht so, dass ich ihn auch schlecht fand, aber hier war das nicht sofort so ersichtlich. Man musste erst mal gucken, wo ist man genau, in welchem Setting und wie ist das angelegt und welche Welt ist sozusagen auch die reale. Aber sicherlich ein Text, wo man nochmal hinschauen muss. Aber da hatte man jetzt wiederum, um auf Jury-Diskussion zurückzukommen, den Eindruck, dass, also man wusste nicht, Herr Tingler hat jetzt so vehement eigentlich gegen diesen Text gesprochen, aber man wusste jetzt schon mal nicht mehr, meint er das jetzt wirklich so oder war er nur beleidigt, weil man den Text seiner Autoren so schlecht fand?
Ich glaube, das war einfach überhaupt nicht Herrn Tinglers Text. Das ist nicht seine Art von Literatur und er versteht das überhaupt nicht. Also, weil er hat ja dann gefragt, worum geht's eigentlich, was wird hier eigentlich erzählt? Und das ist jetzt tatsächlich nicht die Stärke dieses Textes. Der ist ja doch eher atmosphärisch als handlungsgetrieben. Also, ich glaube, er kommt damit einfach überhaupt nicht klar. Das ist, ja.
Gab ja auch diesen schönen Vorwurf von Herrn Kasperger, glaube ich, war ja bei diesem Text, wo er gesagt hat, den Jurorinnen aus der Schweiz, wobei die haben dann nicht so den Zugang.
Ja, also ja, was natürlich nicht für Herrn Widerstein gilt, der da irgendwie sehr profimäßig das Ganze.
Genau, aber es schaukelte sich dann doch irgendwie schon so ein bisschen auf und noch war Herr Tingler nicht leiser.
Nee, ja.
Ja, und dann gut. Gab es zwischen diesen beiden Texten, glaube ich, die erste Schalte nach draußen auf diesen Balkon, von dem wir ja gestern schon gesprochen haben.
Mhm.
Auf den eben jetzt die beiden Mitmoderatoren, wie ist die Aufgabe und die Funktion der beiden?
Pausenclown, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, weil normalerweise wurde ja immer rausgeschaltet zu Sita Bereuter und die hatte dann immer irgendwie Gäste und so. Ich bin mir nicht so ganz sicher und mir tut Julia Rabinowitsch auch so ein bisschen leid, um ehrlich zu sein, weil sie da, glaube ich, auch wirklich eine sehr undankbare Aufgabe hat, aber da habe ich auch so ein bisschen weggeschaltet, ehrlich gesagt. Da kann ich gar nichts zu sagen.
Also ja, also ein bisschen merkwürdig war für mich auch Herr Sichrowski, der wirklich so aus so einer anderen Zeit, immer so von früher sprach, wenn man so will. Und ja, also bin ich mir auch noch nicht so ganz so sicher. Also ich hoffe, Julia Rabinowitsch kann dann noch deutlicher aufscheinen. Also sie finde ich doch so als Person da recht angenehm und frei und so von der Leber weg, während Herr Sichrowski, glaube ich, da irgendwie auch so für sich so eine Agenda hat in seiner Bewertung des Ganzen. Also wirkt manchmal wie so ein Sportmoderator auch so in Art und Tonfall.
Ja gut, der hat halt eine Kolumne in der Kronenzeitung. Was will man da sagen? Also ganz ehrlich, das ist
Okay, das, ja. Dann lassen wir das jetzt einfach mal so dahingestellt.
Lassen wir das mal so stehen.
Genau. Sagen wir nicht mehr. Und kommen wir zur
Leonhard Hieronymi.
Dritten Lesung, genau, des Vormittags sozusagen vor der Pause. Zu dem du ja gestern schon gesagt hast, du bist gespannt auf seinen Text. Wie war es denn? Also eingeladen, Leonhard Hieronymi von Michael Wiederstein. Ja,
richtig, der Text heißt Über uns, Luzifer. Und es geht um eine Reise von mehreren männlichen Personen. Es kommen auch in der weiteren Folge nur Männer vor. Und die fahren irgendwie nach Osteuropa, nach Rumänien, dann weiter nach Konstanzia. Das ist ja dann irgendwie so weiter unten, dann am Schwarzen Meer.
Also wenn das jemand wissen muss, dann du. Die Weltreisen.
Nach Konstanzia habe ich nämlich leider noch nicht geschafft. Das muss sehr schön sein da. Genau, und dieser Text, also ich habe am Anfang schon gedacht, als er losgelegt hat, da sind so viele schlimme Osteuropa-Klischees drin, die möchte ich ihm am liebsten einfach um die Ohren hauen. Also so alles, was du über Osteuropa denkst, ja, es ist alles irgendwie ein bisschen provisorisch, die waren alle irgendwie mal bei der Securitate, und dann war ich eingeladen beim Revolutionsführer und so. Also das ist so fürchterlich. Also man dachte so ein bisschen an Christian Kracht 1990, ehrlich gesagt. Das war so meine erste Assoziation. Und irgendwie haben sie das Ganze dann noch, oder er hat das Ganze dann noch so kulturell überbaut, indem sie dann irgendwie auf der Suche nach Ovid-Reminiszenzen waren. Und genau, und dann war aber eigentlich diese, wo er beim Revolutionsführer war das eigentlich wieder so ein Rückblick, der eigentlich überhaupt nichts mit irgendwas zu tun hatte, richtig. Ich habe mich da so durchgelangweilt, muss ich gestehen, weil es war wirklich, es ist ein völlig, also ich weiß nicht, soll man heute noch so schreiben? Ich glaube nicht, weil das ist echt over, das ist seit 20 Jahren, kannst du sowas eigentlich nicht mehr machen.
Also es wurde dann, ja, also es ging mir auch so, dass ich sagte, was ist das hier, so ein männlich Testosteron geschwängerter Text? Aber dann kam natürlich jetzt wieder ins Spiel der Punkt der Ironie und des bewussten Einsatzes von Klischeebildern und.
Was natürlich auch immer schnell herbeigezogen wird, um irgendwas zu entschuldigen, muss man
ja
jetzt mal sagen.
Ja, also da sehe ich auch so. Das ist immer so eine gewisse Problematik, wenn man die reinbauen muss. Wobei ich auch sagen muss, es gab ja im letzten Jahr, oder war es sogar schon vor 2 Jahren, ich glaube, es war im letzten Jahr diesen Text mit diesen Mexikanern von diesem Autor, der junge Shootingstar. Ja, ich sehe, du erinnerst dich.
Lebhaft.
Ja, aber trotz all dem muss ich sagen, ich fand diesen Text, als ich ihn damals gehört habe, wirklich unterirdisch und dachte, er ist ja voll von Klischees und wie so ein billiger Groschenroman und von Formulierung und allem. Ich habe ihn dann nochmal gelesen und es ist mir tatsächlich gelungen zu sagen, naja gut, okay, man kann ihn auch auf eine andere Art und Weise in Anführungszeichen ironisch lesen. Aber dieses etwas ironisch lesen, etwas ironisch, das, ich finde es auch problematisch. Mhm. Also in meinen Augen ist das immer problematisch. Auch es gab jetzt einmal so einen Wechsel in der Ebene, da hat interessanterweise der lesende Autor auch selbst nochmal so anmoderiert, ja, jetzt kommt ein Sprung zu, da muss man sich auch fragen, muss man das alles erklären und muss man eben auch diese Ironie erklären? Sind Klischeebilder wahnsinnig witzig und ironisch? Also problematisch. Sind wir eigentlich auch wieder bei der Rede. Ich glaube, in gewissen Bereichen kannst du das einfach nicht mehr bringen. Und auch hier fand ich es problematisch, wenn man sich jetzt auf die Reise machen muss nach der Ironie und das ist alles nicht so und ist alles bewusst eingesetzt. Und Ovid taucht da auch noch auf als Einspielung und der Text vom reinen Hören war auch eher so, dass ich gesagt habe, will ich jetzt eigentlich auch nicht weiter hören, aber
Texte dieser Art gibt es auch wirklich schon genug auf der Welt, muss man leider mal sagen.
Also, ja.
Den hat's jetzt echt nicht mehr gebraucht eigentlich.
Und die Jury war sich, ich würde sagen, tatsächlich auch uneinig, mal positiv ausgedrückt, uneinig jetzt über diesen Text. Also Text konnte nicht überzeugen. Also um diese Phrase jetzt auch nochmal rauszuholen, wahrscheinlich kein preiswürdiger Text.
Genau. Dann übergehen wir jetzt dann einfach mal schnell. Und gehen weiter zu Carolina Schutti.
Ja, wobei wir könnten Folgendes machen, wenn wir jetzt sozusagen auch symbolisch die Mittagspause machen. Ich bin nämlich nicht in der Mittagspause, aber bin nach dem ganzen Bewerb und den Lesungen ins Rathaus geradelt zur Bürgermeisterin, Frau Matthiaschitz, Marie-Louise Matthiaschitz, und habe mich mit ihr unterhalten und würde sich vielleicht anbieten, dieses Interview jetzt hier uns anzuhören, um ihre Sicht, warum ist Klagenfurt noch dabei, welche Rolle spielt Klagenfurt noch und wie sieht sie das Ganze? Wollen wir uns das anhören?
Okay.
Dann machen wir das. Es ist der Bachmann-Preis Donnerstag und eigentlich traditionell ja tatsächlich der Tag des Empfangs bei der Bürgermeisterin. Jetzt bin ich tatsächlich bei der Bürgermeisterin von Klagenfurt, Frau Matthiaschitz, grüß Sie.
Herzlich grüß Gott, ja.
Leider sozusagen sind wir fast nur zu zweit hier in Ihrem Büro und nicht am schönen Schloss Loretto am Wörthersee. Kein Bachmann-Preis in der Form. Was betrübt Sie daran am meisten?
Es ist wirklich schade. Es würde das Wetter heute passen. Der See wäre türkis und es wäre so wie jedes Jahr ein Treffpunkt unter Literaten mit Verlegern. Man kann abseits der Lesungen einfach Gespräche führen. Etwas, was den Bachmann-Preis in Klagenfurt auch auszeichnet. Und das ist heuer leider nicht möglich. Trotzdem freue ich mich, dass es gelungen ist, den Bachmann-Preis zumindest nicht ganz abzusagen, sondern eben wirklich rein digital durchführen zu lassen. Ich bin aber wirklich, und das habe ich in zwei Briefen dem Generaldirektor des ORF auch geschrieben, ich kann mich mit einer Dauerlösung, den Bachmann-Preis tatsächlich nur digital aufzuführen, nicht anfreunden, weil eben die Stadt Klagenfurt als Geburtsstadt von Ingeborg Bachmann wirklich das Flair, es ist einfach nicht herstellbar, nur auf digitaler Ebene. So wie ich es vorher gesagt habe, es kommen junge Literaten her, die hier die Möglichkeit haben, mit arrivierten Literaten zu sprechen. Es sind Verleger hier, es gibt das Public Viewing am Landhafen. Es ist, die ganze Stadt lebt eigentlich Literatur und das ist ein Flair, das man auf digitaler Ebene nicht zusammenbringt.
Die Stadt stiftet ja auch den Hauptpreis, den Bachmann-Preis. Hätte es denn eine Konstellation gegeben, wo Sie dann gesagt hätten, nein, also da wäre jetzt zu wenig Klagenfurt, als dass wir diesen Preis tatsächlich noch stiften können?
Also mir war wichtig, dass der 44. Bachmann-Preis auf jeden Fall über die Bühne geht heuer. Und es ist eine Ausnahmesituation, sehen wir es als einmalige Ausnahmesituation. Meine Bedingung war, dass er nächstes Jahr wieder ganz normal stattfindet.
Jetzt eben ist vieles anders. Es kam vor allen Dingen ja auch ganz anders. Zunächst mal gab es ja die Absage. Ende März kam die Meldung, kein Bachmann-Preis. Wäre kein Bachmann-Preis für Sie auch eine Option gewesen?
Wir veranstalten den Preis nicht alleine. Wir machen ihn gemeinsam mit Reisat und natürlich dem ORF als Hauptveranstalter. Und man hat darüber gesprochen. Und ich glaube, dass die Lösung heuer eine gute Lösung ist. Ich glaube aber, dass man ganz klar sagen muss, dass es eine einmalige Situation heuer ist und dass wir nächstes Jahr wieder zur Tradition zurückkehren sollten.
Die Kolleginnen und Kollegen beim ORF Kärnten waren, so schien es, tatsächlich auch ein bisschen überrascht, weil ja direkt aus Wien von Herrn Wrabetz so dieses Kommando kam, nein, zurück, findet doch statt, wir überlegen uns, wie wir ihn digital stattfinden. Hat Sie das auch überrascht?
Nein, also es gibt immer Diskussionen, wenn man etwas absagen muss, dass etwas, das über Jahre hinweg gewachsen ist, und wie man es dann plötzlich anders macht. Also da gibt es viele Diskussionen, und ich freue mich, dass es gelungen ist, eben auf digitaler Ebene diesen Preis heuer durchzuführen. Aber so wie gesagt, und das habe ich mehrmals schon gesagt, es kann nur wirklich eine einmalige Situation heuer sein. Nächstes Jahr sollten wir zur Tradition zurückkehren.
Wie weit sind Sie denn also auch als Stadt involviert tatsächlich in das Organisatorische? Also vielleicht, um für die Hörerinnen und Hörer das auch nochmal klar zu machen, also veranstaltet ist es ja von der Stadt, aber auch vom ORF. Wie sieht da konkret Ihre Mitsprache und die Mitgestaltung der Stadt dann aus?
Es ist schon so, dass in erster Linie der ORF hier die Veranstaltung durchführt, aber ich bin hier in sehr guten und sehr engen Kontakt mit der Landesdirektorin Karin Bernhardt vom ORF.
Haben Sie denn einen Überblick, was der Bachmann-Preis auch ausmacht? Sie haben schon gesagt, es kommen sehr viele Leute hierher. Da geht es natürlich auch um den wirtschaftlichen Faktor, da geht es um den kulturellen Faktor. Lässt sich das auch irgendwie in Zahlen festmachen?
Also für die Stadt sind es circa 100, ein bisschen über 100.000 Euro, und für ein ORF werden sicher 4, 5, 6 Mal mehr sein, nehme ich an.
Jetzt an Organisationsbeteiligungskosten oder jetzt, ich denke auch an wirtschaftlichen Kosten, wenn Leute eben nicht hierher kommen, wenn Klagenfurt nicht ganz so im Mittelpunkt des Bewerbs steht?
Das ist ein großer Verlust für die Stadt, weil früher einfach um diese Zeit sehr viele Menschen extra für den Bachmann-Preis hierher gekommen sind. Es waren die Kaffeehäuser voll, die Gasthäuser voll, die Hotels voll. Das geht heuer natürlich ab.
Und definitiv im nächsten Jahr soll alles wieder so stattfinden. Also auch zum Beispiel der Literaturkurs ist ja abgesagt. Es gibt ja schon so ein paar traurige Opfer, wenn man so will, in dem Ganzen, neben der Reduzierung eben auch der sehr wichtige Literaturkurs, der nicht stattfindet.
Tut mir sehr leid, weil das waren immer hoffnungsvolle, junge Literaten, Literatinnen, die eben im Rahmen des Literaturkurses im Robert-Musil-Museum sich eben mit Verlegern treffen konnten oder eben mit arrivierten Schriftstellern oder Schriftstellerinnen sich treffen konnten, austauschen konnten. Das ist heuer alles nicht möglich, aber nächstes Jahr soll es wieder stattfinden.
Leider ebenfalls nicht möglich ist, dass Sie am Sonntag den Preis ja auch übergeben können, weil ja auch die Autorinnen und Autoren sind nicht da. Können Sie schon Einblicke geben, wie wird das dann virtuell stattfinden?
Das weiß ich selbst noch nicht.
Also, dann sind wir mal gespannt. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Auskunft geben und hoffe natürlich auch, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen und dann sozusagen beim offiziellen Empfang dann wieder am Schloss Loreto. Vielen Dank, Frau Matthiaschitz.
Würde mich sehr freuen. Alles Gute nach Deutschland.
So, und jetzt sind wir nach der Mittagspause und kommen in der Lesereihenfolge zu Carolina Schutti.
Genau, eingeladen von Frau Schwenz-Harrand, und der Text heißt Nadjeschda. Und das ist, ja, das war sehr, sehr schwierig. Ich habe erst überhaupt nicht verstanden, worum es geht, um ehrlich zu sein. Was auch so ein bisschen daran lag, dass sie den Text erst spät online gestellt haben. Und da war ich eigentlich schon am Schwimmen und dann kam ich auch nicht mehr so richtig rein.
Und es gab interessanterweise auch die Diskussion bei Twitter, ist das nun gut gelesen oder nicht gut gelesen? Es hat sehr, wow, die Autorin liest ihren Text sehr gut. Ich habe in meiner ironischen Art natürlich getwittert, da ist wieder die Ironie. Ja, hört sich gut an, ist aber nicht gut vorgelesen. Also sie hat es sehr gehaucht, von der Spannung in diesem Text sehr gleichbleibend. Also tatsächlich würde man als Sprecher sagen, ist es nicht gut vorgelesen, weil sie hat keine Abwechslung gehabt in ihrer Stimmmodulation, in ihrer Stimmenspannung. Aber es hörte sich wirklich gut an. Aber es machte, und das ist, wie du auch sagst, auch ein Zeichen für gut, schlecht vorgelesene Texte oder umgekehrt, wenn man eben nicht so genau weiß, wo sind wir? Aber tatsächlich liest es dieser Text auch sehr offen. Man kann aber schon vorwegnehmen, es war, und dieser Begriff fiel ja dann auch von Herrn Winkels gesagt, Psychiatrietext. Letztendlich haben wir es hier mit der Perspektive einer Person in der Psychiatrie zu tun.
Das ist wohl so, ja. Da war ich dann auch sehr dankbar, dass ich das nochmal erklärt bekommen habe von Herrn Winkels, um ehrlich zu sein. Herr Winkels hat ja auch so ein bisschen immer die unangenehme Aufgabe zu beginnen, wenn keiner sonst beginnen will. Und musste dann halt gleich schon mal,
Ja, also da war ich auch dankbar, weil manchmal denke ich, oh, was muss das jetzt nacherzählen und so weiter. Frau Keller war ja auch immer Spezialistin, habe ich doch gerade gehört. Aber in dem Fall ging es mir auch so eine Einordnung, weil was ist da passiert in diesem Text? Und es war eben schon dieser Text auch von der Perspektive der Erzählerin wirklich ganz eng aus dieser Perspektive heraus geschildert, dieser Insassin einer Psychiatrie. Und man weiß tatsächlich nicht, also auch da gilt wieder, müsste man nochmal nachlesen, wir sind ja auch immer sehr spontan hier in unserer Deutung, müsste man vielleicht nochmal nachlesen, ob man noch mehr rauskriegt, was ist da passiert. Es gab einen Unfall wohl mit einer Gartenschere, hat sie den Vater verletzt und. Also da mag sicherlich auch im Detail noch einiges stecken, was man eben so in diesem, auch nach der Lesung so nicht so richtig mitbekommen hat, was da Sache
überhaupt
ist.
Überhaupt nicht. Also es war sehr, sehr viel Ich und sehr viel Fühlen so, ne, und waren also sehr, sehr super innerlich und ganz viele so Details, so Pseudodetails. Oder Klaus Kasperger sagte irgendwann mal, er will eigentlich nicht jeden einzelnen Bluttropfen genau vorgezählt bekommen. Also es hing eben wirklich sehr, sehr, das ist eine Person, die sehr in sich festhängt irgendwie. Und
genau, ja. Es wurde eben diskutiert zwischen, ist es notwendig, da so ins Detail zu gehen oder ist das so viel? Also auch hier die Jury, würde ich sagen, uneinig, kein Text, der mega gut ankam, aber auch kein Text, der durchgefallen ist.
Das ist so ein Text, den gab es früher in Klagenfurt tatsächlich häufig und deswegen kam er mir auch schon wieder so ein kleines bisschen anachronistisch vor, um ehrlich zu sein, weil früher gab es ganz viele so etwas verrätselte Ich-Findungs- und Ich-Dissoziationstexte und irgendwie fällt er da auch in so ein Genre.
Ja. So, letzter Vortrag des Tages war dann ganz anders im Duktus und in der Power, also ob er wirklich besser war, ist was anderes, aber Jörg Pieringer hat dann noch gelesen, auf Einladung von Nora Gomringer, jetzt aber gelesen mit sehr viel Druck, ein Text, der im Ausdruck eben keine Satzzeichen hat, Kleinschreibung hat, da zucke ich natürlich schon immer zusammen, weil es natürlich die Lektüre des Textes nicht einfach macht. Tatsächlich in dem Fall, wenn Jörg Pieringer Punkte, Kommas und Groß- und Kleinschreibung mitgelesen hat, was er gemacht hat, er hat es wirklich ganz normal gelesen, dann versteht man eigentlich auch viel besser, um was es hier geht.
Genau. Also der Text heißt Kusushi und ist ein Wurf beim, wie der normale, also wie wir alle sagen, Judo, aber es heißt eigentlich Judo. Korrekt ausgesprochen, musste ich mich auch belehren lassen.
Cornelia Travnicek hat als natürlich hier Spezialistin für diesen Sprachraum da gleich nochmal entsprechende Tweets.
Ja.
Also war mir auch absolut nicht bekannt. Ich kenne auch noch Judo, ja, aber das ist hier.
Habe ich so gelernt wurde heute korrigiert und eines Besseren belehrt. Das ist ja auch mal schön, wenn man noch mal was lernt. Genau, und Jörg Pieringer, den kennt man übrigens auch, Fun Fact, vom ersten Wiener Gemüseorchester, das dem einen oder anderen vielleicht etwas sagen
genau,
mag.
Genau, kann ich nochmal ein YouTube-Video auch verlinken in den Shownotes.
Ja, genau. Und das war, also mir ging es ganz ähnlich. Ich habe dann auch immer so gedacht, so, ach nee, ist alles klein und aber dann war das tatsächlich eine sehr hörbare, vollkommen plausible Suada über eigentlich so das Lebensgefühl seit den 80er Jahren, erzählt aus der Sicht eines Webentwicklers, der irgendwie auch so die Geburt des Internets mitbekommen hat. Und auch die darauf folgende, also erst so die Freiheitsverheißung und dann aber auch die darauf folgende Desillusionierung des Ganzen. Und da habe ich mich schon ein bisschen abgeholt gefühlt, muss ich sagen, weil wen hat das Internet nicht in den letzten Jahren desillusioniert? Also mich schon.
Also das ist, das ist das Besondere an diesem Text, weil man natürlich auch sehr viel sozusagen wiedererkannt hat in der Hoffnung, die man vielleicht auch selbst hatte aus dem Netz. Andererseits könnte man sagen, oh, er hat aber auch sehr viel an Klischees reingepasst, also bis zu 9/11 und sonst wie musste alles noch mit rein. Ja, aber auf der anderen Seite hat er einen da abgeholt. Das fand ich aber das Interessante an den Texten heute. Also ich habe mir tatsächlich, als ich so dann so heimradelte vom Lendhafen, mir schon darüber Gedanken gemacht, dass die Texte vielleicht diesmal mehr denn je auch ja von unterschiedlichen Wahrnehmungen geschrieben sind, wo man sie auch genauer ein bisschen aus diesem Blickwinkel sehen muss. Also sei es jetzt wirklich Roleplay-Game, sei es jetzt die Oberflächlichkeit von Social Media und sei es jetzt hier ein Webentwickler, beziehungsweise man könnte einfach auch sagen ein Startup-Unternehmer oder sonst wie was, der was präsentiert, der wiederum aus einer ganz anderen Warte sehr, sehr kritisch und manchmal auch desillusioniert auf die Entwicklungen schaut. Das hat für mich, war so ein bisschen für mich die verbindende, aber auch trennende Klammer.
Also es ist ja schön, dass im Jahr 2020 das Internet endgültig Einzug gefunden hat in die Klagenfurt-Texte. Das ist ja, kann man mal so festhalten, finde ich auch schön irgendwie. Und dass damit auch nicht so oberflächlich umgegangen wird. Auch das ist schön, weil wenn du halt in einem Text irgendwie 25 Mal einfach irgendwie eine WhatsApp liest oder sowas, dann ist das immer so eine etwas oberflächlicher Umgang, wo man nicht so genau weiß, ja, der kriegt Nachrichten, aber es könnte auch eine Postkarte sein irgendwie. Ja? Also das ist so. Und das ist tatsächlich so, dass das so diese Internet- und Computer- Lebensverändern, also die wirklich die einschneidenden Veränderungen, die dadurch ja auch kamen in den Leben, dass die irgendwie doch mehr thematisiert werden.
Vor allen Dingen auch die Selbstverständlichkeit, egal jetzt in welcher Form. Also sei es jetzt in der eher unwirklichen Form des Computerspiels oder in der eher wirklichen Form, was passiert, wie entwickelt sich das Ganze. Nun musste
Das sind nicht nur so Modernitätsmarke, die man früher mal so hatte, ja, dass man da irgendwie mal was aufpoppte, sondern diesmal ist es selbstverständlicher Bestandteil.
Jetzt baue ich noch auf dich, Andrea, weil ich dann eben mich aufs Fahrrad geschwungen habe und den Lendhafen verlassen habe, um zum Rathaus eben zu fahren. Was meinte so die Jury zu diesem Text?
Die war ehrlich, also ich fand die Diskussion nicht mehr so richtig pointiert irgendwie. Ich glaube, die waren alle schon so ein bisschen abgeschlafft. Also wer ein bisschen rausragte, war Philipp Tingler, der meinte, er hätte von diesem Text eigentlich was anderes erwartet, weil es geht ja eben auch so um computergenerierte Sprache. Und tatsächlich hat der Autor, das wurde dann im Dialog mit Herrn Widerstein nochmal geklärt, der hat den Autor auch gefragt, so ist es denn irgendwie teilweise von der Maschine geschrieben? Und Pieringer sagte ja, zumindest ein kleiner Teil, der auch als solcher markiert ist, der Rest ist von ihm. Und da hätte Tingler sich eigentlich erwartet, dass man nochmal genauer fragt, was ist eigentlich Kreativität und so und was ist menschliche Kreativität und wie unterscheidet die sich von irgendwie random maschinengeneriertem Kram, und stattdessen kommt aber Kampfsportmetaphoriken. Das fand er nicht so gut. Eigentlich, Kasperger war eigentlich auch begeistert, hat sich so ein bisschen am Oberlehrerton, wie er meinte, gestört. Aber ansonsten war die Jury eigentlich durchaus sehr freundlich. Ja, okay. Eigentlich durchgehend freundlich.
Und damit wäre sozusagen der diskutierte Tag auch schon rum.
Richtig.
Was haben wir für ein Resümee, bevor wir gleich natürlich jetzt noch, weil es sehr gut passt, auch zum Abschluss, das Interview mit Brigitte Schwenz-Harrand hören, was ich ja tatsächlich auch am Abschluss des Tages geführt habe. Aber wie ist unser Resümee des ersten Tages? Wir müssen wie immer so die Sportreporter-Frage stellen, sind schon Gewinnertexte dabei? Wie sieht es aus? Wird der Text am Anfang noch einmal wiederkommen?
Du, ich glaube, Pieringer kommt auf jeden Fall in die Endrunde. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
Also nicht
das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht Krusche auch?
Ja, also ich denke schon, dass werden Texte nochmal wiederkommen. Und letztendlich muss ich tatsächlich sagen, fände ich es eigentlich auch schön, wenn nochmal Ramadan nochmal gewürdigt wird.
Ja, das fände ich auch schön.
So schlecht, wie der Auftakt da war ein bisschen unglücklich, war es nicht unbedingt.
Ja, fand ich auch. Also vielleicht macht sie auch irgendwie nochmal Boden gut. Mal gucken, wie die Texte und wie die Diskussionen jetzt in den nächsten Tagen noch sind. Also davon hängt ja dann auch immer noch einiges ab. Weil manchmal wird ja dann auch Kritik nochmal relativiert und das passiert ja auch. Das ist ja auch schon vorgekommen, dass dann gesagt wird, ja, den haben wir viel zu schlecht gemacht und so.
Und letztendlich ist es ja immer ist ja eine reine Abstimmung am Schluss. Und ja, morgen Freitag, 19. Juni, geht's los mit Helga Schubert, auf die ja viele immer gespannt sind. Das ist die erwähnte älteste Teilnehmerin im Feld, die eben selbst als Jurorin schon einmal dort saß. Also da geht's dann morgen weiter. Wir werden uns auch wieder hören. Und ja, dann würde ich an der Stelle sagen, vielen Dank nach Frankfurt.
Dankeschön nach Klagenfurt.
Wir sind aber noch nicht am Ende des Podcasts, sondern auch wenn wir uns jetzt schon mal verabschieden, hören wir jetzt noch, und das hat mich besonders gefreut, mein Gespräch, was ich mit Brigitte Schwenz-Harrand geführt habe, eben auch Neujurorin. Sie ist bei der Furche, eine österreichische Wochenzeitung. Interessanterweise habe ich selber erst noch recherchiert, auch zum Styria Medienkonzern hier in Österreich gehören, zu dem auch die Kleine Zeitung gehört. Aber da ist sie für den Kulturbereich zuständig, der Furche, neu in der Jury, und insofern sind ihre Eindrücke natürlich nicht vergleichbar mit einer Jury-Tätigkeit aus den Vorjahren, aber es hat mich gefreut, dass sie, obwohl sie, wie wir gleich hören werden, nach dem Tag schon auch ziemlich am Ende war, es strengt natürlich an, noch Zeit gefunden hat, mit mir zu sprechen. Die Qualität nicht ganz so gut, das bitte ich wie immer so schon mal zu entschuldigen, war ein Telefoninterview und ist ein bisschen schwierig zum Aufzeichnen, zumindest bei diesem Setting hier, aber das hören wir jetzt noch. Und wir verabschieden uns. Also nochmals vielen Dank, Andrea, nach Frankfurt.
Dankeschön.
Und wir hören uns morgen wieder. Tschüss.
Bis morgen. Ciao.
Ich begrüße in Wien Brigitte Schwenz-Harrand. Hallo.
Hallo. Nach Klagenfurt.
Ja, tatsächlich nach Klagenfurt, wo Sie wahrscheinlich jetzt auch lieber gewesen wären.
So ist es, ja.
Nun sitzen Sie tatsächlich, das glaube ich, sollte man auch nochmal sagen, im Gegensatz wie andere Jurorinnen und Juroren nicht zu Hause, wenn Sie jurieren. Wo sind Sie?
Ja,
denn?
Ich glaube, es sitzen einige, es sitzen eh mindestens die Hälfte, glaube ich, nicht zu Hause. Ich sitze in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur in der Innenstadt von Wien. Auch sehr schön, sehr gastlich, und vor allen Dingen haben Sie Räume, wo man atmen kann. Das würde mir jetzt heute zu Hause nicht mehr gelingen, glaube ich.
War das der Grund, warum Sie gesagt haben, nein, nicht bei mir zu Hause, oder wollten Sie keine Kameras in der Wohnung haben?
das ist ja, es ist insgesamt angenehmer, auch rauszugehen dafür, nicht? Und dann nach Hause zu kommen und dann auch die Tür zumachen zu können und dann nicht nochmal vor der Kamera zu sitzen, womöglich. Das ist schon gut, das ein bisschen zu trennen.
Vielleicht beschreiben Sie das mal so, das Setting. Also ein paar Leute, Philipp Tingler hat ja irgendwie schon ein Foto gepostet auf Instagram. Aber wie muss man sich das vorstellen? Sitzen Sie da ganz allein in einem Raum vor einer vom ORF gesteuerten Kamera? Wie sieht das aus?
Ich habe hier zwei hohe Scheinwerfer stehen sogar. Ich habe eine von Klagenfurt aus gesteuerte Kamera. Ich habe einen Bildschirm, wo ich alle Juroren und Jurorinnen sehe, das ist sehr wichtig, und auch der Moderator, das ist sehr wichtig für die Kommunikation. Also wir sehen nicht das, was die Zuschauer im Fernsehen sehen, sondern wirklich uns für die Diskussion, so wie es ja auch im Studio wäre. Ich habe hier noch als Backup sozusagen, falls alles schief geht, ein Handy, wo ich mich mit Skype einwählen könnte. Ich habe hier allerlei Geräte, fragen Sie mich nicht, was das alles ist. Sehr, sehr viele Kabel, sehr viele Steckdosen. Und einen Ventilator haben wir da jetzt auch noch hingestellt, damit uns nicht zu warm wird und den Geräten auch nicht. Also es schaut eigentlich aus wie ein kleines Studio.
Aber ansonsten sitzen Sie da ganz allein?
Ich bin da, aber ich habe auch einen Techniker an meiner Seite, der heute ein paar Mal auch gesprungen ist, wenn was auf einmal schief gegangen ist. Ich habe einmal zwischendurch den Ton verloren. Das war aber dann schnell wieder hergestellt.
Dann sind Sie ja neu in der Jury, und für diejenigen, die Sie nicht kennen, also Leute, die in Klagenfurt waren, kennen Sie dort, weil Sie ja auch immer vor Ort waren und Kritiker, Kritikerinnen auch immer waren. Also es gab ja da ein Bühnenformat. Jetzt dort, auch jetzt in diesem Jahr sehr allein zu sitzen, wie ist es dann plötzlich?
Ja, ich bin ja überhaupt ein kommunikativer Mensch, jetzt nicht nur in Sachen Kritik, sondern ich rede halt gerne mit Leuten über Literatur, über den Literaturbetrieb, über Literaturkritik, und es ist natürlich jetzt schon grenzwertig, so ganz allein zu sein, und wenn dann abgeschaltet ist, ist man wirklich alleine. In Klagenfurt ist es ja so, alle, die mal dort waren, kennen das, man geht raus aus dem Studio und fängt sofort im Garten vor dem ORF-Gebäude an zu plaudern. Man kriegt sofort die Stimmungen mit, wie das angekommen ist, das Diskutieren. Jetzt ist man sozusagen eigentlich auf Social Media abhängig, was da gepostet wird. Und das ist ja auch nur eine Schiene. Das sind ja viele, die da nicht sagen, wir zuhören, zu Hause zuschauen und da jetzt nicht gleich posten. Das heißt, man kriegt jetzt so ein, man kriegt dann die Stimmung nicht mit, die auch unter Zuhörern, Zuhörerinnen ist. Das fehlt natürlich schon. Und auch wir Juroren sind ja sonst, wenn man sich nachher ja auch begegnet und könnte miteinander reden, jetzt ist unser Rahmen ist sozusagen beschränkt auf die Diskussionen im Fernsehen. Das ist ein bisschen eigenartig. Ich finde aber, dass es irgendwie interessanterweise doch klappt, weil wir uns alle sehen auf dem Bildschirm. Also es ist, sie sind einem dann, wenn man diskutiert, ja nicht so weit weg, als man meinen könnte. Das finde ich, klappt relativ gut, dass man sie dann doch nahe hat bei der Diskussion.
Und wie ist es mit den Autorinnen und Autoren? Von denen ist man ja weiter weg. Es wurde ja schon auch immer gemunkelt, das hat auch Hubert Dinkels gesagt, Distanz und so weiter. Nun haben Sie nicht den Vergleich quasi zur 1:1-Diskussion als Jurorin, aber wie würden Sie das bewerten? Wie nah sind Sie den Autorinnen und Autoren?
Ja, die fehlen mir diesmal tatsächlich ein bisschen, weil wir haben zwar die eingeschaltete Lesung, aber es ist schon ein Unterschied, glaube ich. Und ich glaube, ein paar Leute haben das jetzt im Netz eh schon diskutiert. Wirkt sich das aus auf eine Diskussion, ob man in einem Raum diskutiert, wo die Schöpfer des Werkes auch sitzen, oder ob man einfach sozusagen über die Texte diskutiert und die sind weit weg. Also wahrscheinlich macht schon was aus, vermute ich. Also ich vermisse das schon ein bisschen. Es hat natürlich noch weniger Biologisches wahrscheinlich dadurch, ja. Durch dieses nur zugeschaltet werden.
Sind Sie denn jetzt so in Kontakt mit, in Anführungszeichen, Ihren Autoren? Also Carolina Schutti hat ja heute schon auch gelesen, Laura Freudenthaler dann am Samstag. Wie sieht es da aus? Also wenn man vor Ort ist, hat man ja quasi noch so die Möglichkeit des 1:1-Coachings, Tipps, Feedback holen. Wie sieht das aus?
Ja, das stimmt. Ich werde jetzt sicher noch mit der Frau Schutte auch telefonieren, weil ich finde, das muss man ja jetzt machen, weil man, ich bin noch nicht dazugekommen, weil man ja normalerweise eben danach auch drüber redet, auch redet, wie die Diskussion verlaufen ist. Und mit der Frau Freundaler werde ich sicher auch noch Kontakt aufnehmen, weil die ja wahrscheinlich die Tage auch irgendwie beobachten wird. Das ist klar, dass es wird überhaupt eigentlich jetzt sehr vieles wahrscheinlich auch über Telefon abgehen, beziehungsweise in Wien gibt es ja einige Leute, die man jetzt auch noch treffen kann. Das werde ich jetzt auch tun. Ich werde mich jetzt sicher auch noch mit ein paar Leuten zusammensitzen, die den Bewerb beobachten und sozusagen so klein Klagen vor Tier herstellen, aber ganz, ganz klein. Ja, während wir das große Klagenfurt haben in Klagenfurt.
Naja, es ist ja auch sehr klein. Sie haben aber schon im Vorfeld jetzt auch persönlich Kontakt zu den beiden Autorinnen gehabt oder sind Sie denen noch nicht begegnet?
Ich kannte diese zwei Autorinnen ja in diesem Fall zufällig, ja.
Was natürlich auch immer.
Die österreichische Literaturszene ist jetzt, bis jetzt, wie soll man sagen, Österreich ist jetzt nicht so ein ganz, ganz großes Land, da kann das schon sein, dass man dann auch die Autorinnen kennt, ja. Also jetzt nicht näher, aber doch.
Wobei ich die Frage immer wieder stelle, weil es eben auch viele interessiert, wie lief das ganz bei Ihnen jetzt ab, auch als Neujurorin? Wie viele Texte haben Sie bekommen? Wie viel haben Sie vielleicht auch selbst recherchiert, wer da in Frage käme für die Lesungen? Wie lief das in Ihrem Fall ab?
Es ist beides. Gerade am Anfang habe ich mir gedacht, ich verlasse mich nicht auf das eine, sondern auf beides. Und ich habe auch tatsächlich, das ist vielleicht auch interessant für die Autoren, man kommt zwar nicht dazu, dass man allen antwortet, weil es ist wirklich sehr, sehr viel, was eingeschickt wird, ja. Und da bin ich, zuerst habe ich mir gedacht, ich muss allen schreiben, weil ich habe dann gemerkt, da fange ich an zu verzweifeln, das ist zu viel. Aber ich habe tatsächlich alles angeschaut, was ich geschickt bekommen habe. Also das habe ich wirklich gemacht. Und ich habe aber parallel dazu auch gefragt. Und ich glaube, dass fast alle Juroren werden vermutlich ähnlich agieren. Also man hat einfach ein paar Autoren auch so im Blick, wo man sich denkt, ach, die sollten sich doch mal bewerben. Und es wird eine Mischung sein und das würde ich auch weiter so machen. Ja, aber ich finde es auch vollkommen wichtig, dass man sich alles anschaut, was geschickt wird. Und es kann ja auch sein, dass da das eine oder andere auffällt, was man sich dann noch aufhebt, nicht fürs nächste Jahr. Also nicht jetzt vielleicht denselben Text, aber vielleicht auch die eine oder andere Autorin oder Autor. Also ich habe mir da durchaus schon ein paar Listen geschrieben, sagen wir mal so.
Und mit welcher Spannung sitzt man denn dann, wenn die eigene Autorin dann drankommt?
Ja, schon sehr. Man wünscht ihnen ja auch, dass sie nicht grob behandelt werden. Es ist eine Kritikveranstaltung. Ich finde halt immer, dass man Kritik so oder so sagen kann. Und man wünscht ihnen, dass sie halbwegs respektvoll kritisiert werden. Und da hat man natürlich eine gewisse Spannung für sie auch mit. Ich glaube, man hat ja auch ein bisschen eine Verantwortung für sie, wenn man sie einlädt. Nicht? Also ich glaube, das hat jeder Autor oder jeder Juror, jede Jurorin bei dem Bewerb. So ist er letztendlich auch aufgestellt. Es gibt ja andere Literaturbewerbe auch, aber gerade der Bachmann-Preis ist ja genau auf das eigentlich auch ausgerichtet, dass jeder zwei mitbringt und dann schauen muss auch, dass er sie entsprechend hier verteidigt und erklärt, warum.
Es gab ja Mitjurorinnen und Juroren, ich sage das allgemein, die sehr, sehr vehement auch das Wort an sich gerissen haben, gut namentlich durch einen. Sie wirken ja auch eher zurückhaltend, eher darauf warten, bis ihnen das Wort erteilt wird, also wie es eigentlich auch vornehm sein sollte. Ist das so okay oder sagen Sie vielleicht am Morgen muss ich vielleicht auch ein bisschen mehr noch reingrätschen?
Ach, man wird sehen. Ich meine, da sind die Typen unterschiedlich und ich glaube, da sieht man schon zwei Typen. Das heißt jetzt auch nicht, ich habe ihn heute, glaube ich, auch schon, wir haben am Vormittag, glaube ich, schon nur ein kleines Wortgefecht gehabt. Es ist nicht so, dass ich mich da immer in vornehmer Zurückhaltung üben werde, habe ich auch nicht. Aber das ist, ich sehe es auch so, dass man natürlich einmal auch ein bisschen schauen muss, wie hier die Dynamik abgeht und also ich möchte eigentlich auch Sinnvolles sagen können, wenn ich das Gefühl habe, da geht jetzt gerade, da muss gerade mal irgendwie noch schnell eine Schlacht erledigt werden, dann warte ich da lieber ab und sage dann wieder was, weil das vielleicht auch mehr bringt. Aber das ist eine Typfrage und ich finde Dynamik insgesamt ja gut. Ja, das ist ja besser, als wir langweilen uns miteinander.
Mir fällt auf, Sie haben Ihren Hintergrund ein bisschen umgeräumt. Ich hatte gestern gleich gesehen, oh, da steht noch Simmel. Haben Sie den weggeräumt?
Ha, 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 ha. Ich nicht, weil ich bin ja hier nicht Hausherrin. Aber ich habe gesagt, heute in der Früh haben wir uns hier einen Spaß gemacht und ich habe gesagt, jetzt warten wir mal, wie lange es dauert, bis der Herr Tischer merkt, dass hier jetzt was anderes steht. Haben Sie gesehen, was jetzt stattdessen dort steht?
Ich saß heute relativ weit weg vom Monitor. Gestern war ich direkt im Stream, heute saß ich am Lenthafen. Was stand da?
Ja, gut. Nein, wir lassen es jetzt mal so und warten, was wir noch so erkennen. Es ist eine sehr vielfältige Wand. Es hat sich heute schon wer gemeldet, der geschrieben hat, das ist ja großartig, was hier alles zum Musil steht. Also es gibt ja noch einiges zu entdecken, aber es ist halt auch die Österreichische Gesellschaft für Literatur mit einer großen Bandbreite, sowohl an Jahren als auch an Art von Literatur.
So dass sie auch noch jeden Tag
was ja recht gut passt,
wechseln könnten.
Was ja hier super passt, finde ich. Ja, was ja recht. Ja, wir könnten jetzt morgen auch noch mal ein kleines. Es wird auch noch was ins Bild kommen, da habe ich immer noch was vorgenommen. Die Tage. Ich muss noch überlegen, wann und wie ich das mache.
Das heißt also, Sie sind guter Dinge, sind also allgemein schon zufrieden, auch wie jetzt von Ihrer Sicht, die ja eben, wie Sie sagen, schon mal eine ganz andere ist. Aber Sie sind jetzt so weit zufrieden, wie alles funktioniert hat, trotz der kleinen technischen Pannen und Unterbrechungen.
Um ehrlich zu sein, es ist jetzt ein bisschen noch knapp nach dem Bewerb, wo wir reden, ja, also gerade eine Stunde danach. Das, was wirklich auffällt, ist, man ist unheimlich müde, kaputt. Das liegt wahrscheinlich daran, wir haben die ganze Zeit den Ton über Kopfhörer. Und das ist schon was anderes, als wenn ich im Raum jemanden höre. Also mich hat das jetzt sehr angestrengt am Ende. Ich bin jetzt mal froh, dass ich die Kopfhörer los bin. Muss jetzt ein bisschen abhängen draußen, am besten mit Leuten, die das auch gesehen haben. Und dann wird eine gewisse Reflexion wahrscheinlich eintreten bei mir. Also da kann man anfangen nachzudenken, was ist da gut gelaufen, was möchte man selber anders machen morgen in der Rolle und so. Das dauert aber, das kann ich jetzt, wir haben jetzt den ersten Tag, jetzt eine Stunde danach, wahrscheinlich Ihnen noch nicht wirklich sinnvoll sagen, was das in mir jetzt alles noch macht heute Nachmittag.
Also dann möchte ich Sie jetzt sozusagen auch nicht weiter mit der Zeit in Anspruch nehmen. Freue mich sehr, dass das mit dem Interview, dem Gespräch geklappt hat. Und ja, freue mich dann doch auf morgen und wünsche Ihnen gute Erholung.
Ja, ich danke Ihnen gerne. Danke.